Ja, der schönste Beruf der Welt, den man nicht weiterempfehlen kann, hat einmal ein Kollege gesagt. Ja, und so ist es. Es ist nämlich nicht alles so rosig, wie es immer von Anfang an ausschaut. Und jetzt erzähle ich dir was, Harry, das habe ich überhaupt noch niemandem erzählt. Und dass ich das in einem Podcast erzähle, das will was heißen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute mit dem zweiten Teil von Winnie Frei. Lieber Winnie, schön, dass du wieder da bist.
Sehr gern, ich freue mich total.
Ja, zwischen erster und zweiter Folge lagen jetzt gerade mal 30 Sekunden. Wir machen einfach weiter. Wir haben ja bereits vieles über dich erfahren dürfen, über deine Kindheit, über ja, Theater, über Film, und für alle, die jetzt sagen, okay, wann war das, dann schaut doch einfach rein, wo immer ihr diesen Podcast hört, und hört die eine Folge vorher an, denn da ging es auch schon um das Leben von Winnie Frei, und er hat noch viel vor. Jetzt sind wir gerade bei 1996, er hat einen Vergewaltiger gespielt. Ah, mir läuft es jetzt noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich den Erzählungen folge. Ich habe da sofort Daniel Kübelböck im Kopf, der ja vom Schiff gesprungen ist, ja, weil er aus einer Rolle nicht mehr rausgekommen ja ist, anscheinend. Wie hast du diesen Vergewaltiger abgelegt?
Ja, also
das macht schon was mit einem, oder?
Absolut. Ich meine, ich habe das ja in der vorigen Folge schon erzählt, dass eben eine gewisse Vorbereitungsphase war, und man kann sich natürlich, ich meine, deswegen nimmt man Schauspielunterricht oder geht auf eine Schauspielschule, damit man lernt, wie man in eine Rolle reinschlüpft und wie man wieder rauskommt. Damals war es so, in diesem Film gab es noch eine Vergewaltigung, da war damals das Opfer, die Bettina Mittendorfer, und der Christian Lerch und ich waren quasi die Täter, und das war ein ziemlich langer Nachtdreh. Nein, ich muss noch mal zurückkommen auf die Situation mit der Dorothee, weil auch das war ein Nachtdreh, und ich bin da in der Früh um 5 Uhr heimgekommen. Und Petra und ich, wir haben damals in einer kleinen Wohnung in Perlach gewohnt, die hatte auch einen winzigen Wintergarten dabei. Und natürlich ist die Petra aufgestanden und gesagt, ja, und wie war's? Ich habe gesagt, du, sei mir nicht böse, ich kann mit dir da jetzt nicht drüber reden. Ich gehe jetzt im Wintergarten, hoch Klassik, und habe mir Flaschen Rotwein aufgemacht. In der Früh um 5 Uhr. Und habe erst einmal wirklich ein Glasl Rotwein braucht und diese sehr angenehme Musik für mich, um runterzukommen. Ich musste das verarbeiten. Weil nun mal, er hatte uns niemanden zur Seite gestellt. Es war kein Stuntberater da, nichts. Also wir sind aufeinander losgelassen worden. Ich habe mich tatsächlich Tage später mit der Dorothee drüber unterhalten und gesagt, du, wie schlimm war denn das für die? Und dann hat sie damals, und das fand ich sehr spannend, gesagt, du, ich fand das nicht so schlimm wie den Tag später, weil sie hat am Tag später, wurde das gedreht, wie sie quasi auf einem Feld gefunden wird hinter dem Parkplatz. Sie hat gesagt, das war für mich am schlimmsten, weil da liegst du da wie ein Stück Fleisch, Hund kommen, schnuffeln an dir rum, Leute gingen um dich rum, schauen die an, du merkst einfach, du bist jetzt kein Mensch mehr. Das ist jetzt einfach nur noch eine Sache. Und so wirst du auch behandelt.
War das für dich die härteste Produktion, wo du bis dato gemacht hast?
Das ist, möchte ich so nicht sagen. Also intensiv sind die alle. Und gerade wenn du sagst, du hast so eine tolle Charakterstudie, die du abliefern darfst, was ja nicht bei jeder Rolle so ist. Aber
nee, ich denke jetzt mal, der Polizist aus München 7 wird nicht die härteste Rolle gewesen sein, obwohl sie dich ja mit am bekanntesten gemacht hat, oder?
Ja, härteste Rolle, nein. Also man muss dazu sagen, der Franz hat ja seinen Schauspielern oft gerne was auf den Leib geschrieben. Und der hat einfach Charakter entwickelt, und das ist die große, wirklich ein ganz tolles Ding, was dem Franz Xaver Bogner auszeichnet. Diese Texte, die der schreibt, die, wenn du die so sprichst, wie die auf dem Blatt stehen, mit Komma und Punkt, dann stimmt die Figur 100%.
Wir sprechen gerade von München 7.
Nicht nur München 7. Ich habe ja bei Kaiser von Schexing mitgespielt, dem korrupten Bauamtsleiter. Und ich muss dazu sagen, der Franz hat diesen Film gesehen, alle haben geschwiegen, und hat mich dann angerufen, da war er noch mitten in der Produktion von Kaffee Meinheit, hat er mich in sein Büro nach Perlach kommen lassen und hat dann gesagt, du, hättest du Lust einmal, die Hauptfigur in einer Rolle von Rolle in Kaffee Meinert zu spielen. Und ich gesagt, ja, was für eine Frage, sie sind der Franz Xaver Bogner. Und da hat er mir wirklich auch eine ganz tolle Rolle zukommen lassen. Das war ein Küchenjungunternehmer. Teilweise war sie Texte heute noch, weil es so schwierig waren, weil es so Fachtexte waren. Die habe ich mir so eindrucken müssen. Daher kannte ich Franz Xaver Bogner. Und scheinbar habe ich es gut gemacht, weil er mich, glaube ich, in 3 oder 4 Folgen für Kaffee Meiner geholt hat und dann immer wieder. Auch für den Film damals mit der Kathi Leitner, da habe ich den Arbeitskollegen vom Elmar Wepper gespielt im Bayerischen Hof. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass ich mit diesem Menschen, mit dieser Koryphäe des bayerischen Films einige Schritte gehen durfte.
Also der Film war für dich ein Tür- und Toröffner und du hast immer mehr die Theaterbühne verlassen.
Erstmal nicht. Erstmal ist es tatsächlich Parallelklaffer und das Angebot von Franz Bogner kam ziemlich zeitgleich, also ich sage mal versetzt innerhalb von 3 Monaten, mit einem Angebot vom Bayerischen Rundfunk, vom Komödienstadl, weil da war es ähnlich, da war damals der Werner Ausam Regisseur und dem sein Requisiteur war der Requisiteur von Alle haben geschwiegen.
Aber das wird doch in Peter Steiner nicht gefallen haben.
Mei, auf der anderen Seite hat er da ja jemanden gehabt, der auf einer anderen Schiene auch präsent ist, aber die Wege Peter Steiner und Winnie Frey oder auch Petra Auer, die haben sich sowieso zeitnah dann getrennt. Das hatte nochmal andere Gründe. Und ich muss dazu sagen, ich war ja von Anfang an Profischauspieler. Und so wie es jetzt bei manch anderen waren, Kolleginnen und Kollegen bei Steiner, die so über die Amateurschiene reingerutscht sind, das war ja bei mir nicht. Und ich habe immer, das habe ich nie versteckt, ich habe immer gesagt, ja, das ist ein gutes Angebot. Und solange ich kein besseres habe, und jetzt zitiere ich den Boris Becker, jetzt wirst du sagen, was will er mit dem Boris Becker?
Da bin ich gespannt.
Ja, der hat einmal ein Argument gebracht, wie er seinen Trainer gewechselt hat. Wie Günter Bosch, der ihn ja zu dem gemacht hat, was er war, quasi gewechselt hat und hat gesagt, wissen Sie, dieser Mann hat mir alles beigebracht, was er konnte. Und wenn ich mich weiterentwickeln will, brauche ich jemand anders, der mir neue Impulse gibt. Und so war es bei mir auch. Ich habe in der kurzen Zeit, die sehr intensiv war bei Steiner, ich war da 3 Jahre fest angestellt, habe quasi die Hochzeit mitgemacht. Wir haben im Jahr Minimum 10 Stücke aufgezeichnet. Wir haben 13, 15 Folgen Steingelwirt aufgezeichnet. Und dann haben die auch noch nebenbei Heimatmelodie gemacht, wo wir teilweise auch zu Gast waren und Sketche gemacht haben. Und dann war es halt auch irgendwann so, dass ich mir gedacht habe, ja, also ich habe diesen Benefit, den mir der Peter Steiner als Regisseur mitgeben konnte, den habe ich mir in der Zeit erarbeitet und dachte mir, ja,
hinaus in die Welt.
Es braucht noch was anderes. Ja. Genau. Und dann war natürlich, also zuerst mal gar nicht einmal so ein großes Angebot da, weil die Trennung hat stattgefunden und der Film war noch nicht gelaufen. Und dann hatte ich ein Angebot, das kam über einen Regisseur, mit dem ich Jahre vorher bei Chiemgauer Volkstheater gearbeitet habe, und zwar nach Sommerhausen. Da hatte Veit Rehlin damals das Torturmtheater. Veit Rehlin ist der Ex-Mann von Maria Schell und hat da eine Produktion gemacht und die Regisseurin war Lis Verhoeven. Genau, die Lis Verhoeven ist die Schwester von Michael Verhoeven, vom verstorbenen Mann von der Senta Berger. Mhm. Und die hat die Regie gemacht und das war ein 3-Personen-Stück und die hat mich damals gefragt, ja, darf ich das machen? Und ich habe Lust gehabt und das war in Würzburg, also Sommerhausen. Also war klar, ich bin da jetzt einmal ein paar Monate nicht da. Geprobt haben wir zuerst in München, den Rest dann dort. Und deswegen auch das Handy, weil meine Frau war damals hochschwanger mit unserem Sohn. Und da wollte ich natürlich dabei sein. Und somit ist auch passiert, dass der Simon, wie er dann später nach der Geburt geheißen hat, der war, also meine Frau war in 2 Krankenhäuser angemeldet, einmal in München und einmal in Würzburg, weil wir nicht gewusst haben, weil die ist dann oft dabei gewesen. Gott sei Dank hat er so getimt, dass er ein richtiger Münchner geworden ist. Und ich konnte auch dabei sein, das hat mich natürlich mega gefreut. Und das war so jetzt mal die ersten Schritte. Und während ich in Sommerhausen war, war dann diese Anfrage vom Komödienstadl. Weil der Asam eben wiederum diesen Film gesehen hat, weil der Peter damals, so hieß der Requisiteur, weil er hat gejammert, hat gesagt, ja, es gibt keinen Nachwuchs, es gibt keine Jungen. Und er hat gesagt, das stimmt ja gar nicht. Musst du mal den Film anschauen, da sind ja lauter Junge dabei und die sind alle gut. Und so kam ich dann auch zum Komödienstadl und fast zeitgleich zu Franz Xaver Bogner.
Also wenn ich deine Vita so durchschaue, der Bulli von Tölz, unser Lehrer Dr. Specht, Soko München, Tierarzt Dr. Engel, Rosenheim Kops, Räuber Kneißl, Kaiser von Schecks im Bergdoktor, es ist ja wirklich heiter bis tödlich, Hubert Unstaller, Hubert ohne Staller, überall dabei. Du kennst ja wirklich in der Branche nahezu, ich sag jetzt mal fast alle.
Ich sag mal so, man begegnet sehr vielen Kolleginnen und Kollegen.
Man hat ja einen Kopf, man kennt ja die alle von irgendwoher und dann begegnet man denen in live und in Farbe. Wer waren die positiven Begegnungen? Wer waren die negativen, wo du sagst, oh heiliger Gott, hätte ich nie gedacht, dass die so sind?
Also ich muss sagen, ich habe bei den Komödienstadeln 99-100% positive Begegnungen gehabt. Also gerade die, also ob das der Toni Berger war, der sehr schnell, und das war bei ihm selten, jeder, der ihn kennt, weiß das, mit mir per Du war. Das hat er nicht so schnell jemandem angeboten, vor allen Dingen keinen jungen Kollegen.
Ach, der wirkte so kumpelmäßig, der war nicht mit jedem per Du.
Nein, Kolleginnen gegenüber vielleicht eher, aber Kollegen nicht so schnell. Willi Hallander war sofort ein Freund, von der ersten Sekunde an.
Gustl Beierhammer?
Habe ich nicht mehr kennengelernt tatsächlich, aber eben Ossi Eckmüller, Fred Stielkraut, Ernie Singerl.
Wie war die so, die Ernie Singerl? Ist die so, wirkt sie so als die ja, schnippische, mütterliche, oder war sie jenseits der Kamera ganz eine andere?
Na, die Ernie war ein Theatergaul vor Gott dem Herrn. Die wusste genau, und das weiß ich nur wie heute, wir haben da ein Stück gespielt, und ich habe da so eine sehr komische Rolle gespielt, fast schon hochdeutsch, so einen durchgeknallten, ja, gemischt waren Händler. Und ich hatte mit ihr eine lange Szene und hat gesagt, Rabur, und wenn du das sagst, dann machst du eine Pause. Man hat gemerkt, wie es ausschaut. So, glaub mir, mach eine Pause, weil da lachen die Leute hundertprozentig. Und genau das war so. Die wusste das vorher. Die hat genau gewusst, wo die Lacher sitzen. Die war ein Theaterpferd vor Gott dem Herrn. Also ich muss sagen, ich habe sie sehr gemocht. Hat auch in der Gegend, wo wir jetzt wohnen, hat sie auch gewohnt. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen. Wir fallen sie jetzt wahrscheinlich
nicht alle. Walter Sedlmayr hast du auch nicht kennengelernt.
Habe ich nicht mehr kennengelernt, nein. Dafür Toni Feichtner, der mit dem auch viel gespielt hat,
Polizei. Und Elmar Wepper.
Elmar Wepper, ganz toller Kollege, muss ich wirklich sagen.
Der war ja auch ein ganz feiner, oder?
Absolut. Also ich habe mit seinem Bruder ja auch um Himmels Willen gedreht, also mit dem Fritz auch mit ihm. Kann ich nichts sagen. Also egal, was andere für Erfahrungen gemacht haben, ich habe mit dem nur positive Erfahrungen gemacht. Und mit dem Elmar, das war, ich meine gut, ich muss sagen, das war ein bisschen eine Ausnahmeproduktion damals, weil das war der Film Einmal Leben. Da hat sowohl der Franz Xaver Bogner als auch die Kathi Leitner den Bayerischen Filmpreis gekriegt dafür. Und ich habe da eine winzige Rolle gespielt, den Arbeitskollegen vom Elmar Wepper, einen Concierge im Bayerischen Hof. Und das war ein Drehtag bzw. eine Drehnacht. Wir haben in der Nacht gedreht, weil natürlich damit der Betrieb nicht gestört wird im Hotel. Und es war für mich eine schicksalshafte Nacht, weil an dem Morgen danach um 9 Uhr wurde meine Mutter in Neuburg an der Donau beerdigt.
Oh.
Und das wusste der Franz und die Produktionsleiterin. Die waren die einzigen, die eingeweiht waren. Und ich habe nur zur Produktionsleiterin, die Gudrun damals, habe ich gesagt, also wenn es mir gefallen da wird, dann holt es mir ab und fahrt es mir wieder heim, weil selber fahren ist vielleicht nicht so. Und der hat das, ich muss sagen, der Bogner hat das mit einer Feinfühligkeit und mit einem, ja, er hat das echt super gemacht. Der hat mich da durchgeführt, ohne, ich hab mich von Anfang an aufgehoben gefühlt und deswegen war es für mich kein Thema, das zu machen. Jetzt sagt man, warum macht er das überhaupt? Warum nimmt er überhaupt der Rollen an, bevor die Mama beerdigt wird?
Ja, ich denke mir, die wirst du schon vorher bekommen haben und es ging nicht mehr anders, oder?
Erstens war es ja so. Natürlich, weil das sowas weiß man ja schon ein bisschen früher. Weil mich hat das sehr getroffen natürlich. Ich meine, jeder, der seine Eltern verloren hat, ich habe meine Eltern sehr früh verloren. Mein Vater ist mit 48 Jahren gestorben, meine Mutter mit 50.
Oh, an was sind die gestorben, wenn ich nachfrage?
Ja, mein Vater, der hat eigentlich, letztlich hat er Embolie gehabt, der war aber immer so ein bisschen krank. Und meine Mutter war 3 Jahre jünger wie der und die ist im Grunde 5 Jahre später an gebrochenem Herzen gestorben. Das war ihr Mann und ich habe mit dem Chefarzt, die hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und der Chefarzt hat gesagt, wissen Sie, Herr Frey, die Frau stirbt an gebrochenem Herzen, die geht ihrem Mann jetzt nach.
Wie alt warst du da?
30. Meine Mama war genau 20 Jahre älter wie ich und bei meinem Papa war ich, ja, nach Adam Riese 25, war mit 30 vollweise, meine Schwester und ich, und das ist schon noch ein Alter, wo du deine Eltern brauchst.
Und man hat dir das keine Angst gemacht, wenn ich denke, ich bin eigentlich Schauspieler, Freiberufler, es kann von heute auf morgen vorbei sein, die Eltern sind nicht mehr da.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Es ist so, wie mein Papa gestorben ist, da habe ich gerade eine Beziehung begonnen, wo hernach meine ältere Tochter daraus entstanden ist und hatte somit sofort einen anderen Fokus.
Ich verstehe das jetzt mit älterer Tochter.
Also ich
du hast ein Kind aus vorheriger
genau,
Ehe.
Genau, also ich habe mit der Petra 2 Kinder und habe aber 3 Kinder insgesamt.
Ach so.
Ich habe eine ältere Tochter, meine Tanja, wo ich auch schon 2-facher Opa bin. Und daher habe ich immer ja, das hat mich später dann eingeholt, muss ich dazu sagen, habe ich immer sofort also diesen Schmerz nicht wirklich verarbeitet und betrauert, sondern habe den Fokus gleich wieder auf die Familie gelegt und gesagt, ja, es muss weitergehen. Und bei meiner Mama war es ähnlich, da muss ich sagen, wir hatten da großes Glück. Meine Schwester und ich haben ihren 50. Geburtstag, der Anfang des Jahres war, noch sehr groß gefeiert und haben auch viel gemacht da. Und im Nachhinein waren wir beide sehr dankbar drum, weil sie eben im Sommer dann, im Grunde, sie kam im Oktober mit der Diagnose ins Krankenhaus und ist im November gestorben. Mhm. Das ging sehr schnell. Somit ist mein 30. ausgefallen. Und bei mir muss ich dazu sagen, ich habe am 24.12. Geburtstag.
Nein.
Ja.
Ein Christkind.
Genau.
Oh Gott, wie viel Pech muss man haben?
Ja, mei. Es ist eine Gewohnheitssache, sage ich jetzt einmal, weil wir haben das, meine Eltern haben das immer so getrennt, Vormittag Geburtstag und Nachmittag dann Weihnachten. Und so mache ich es mittlerweile jetzt auch. Ich feiere mit meinen engsten Freunden am Vormittag mit einem Frühschoppen und jeder weiß, okay, jetzt sind wir 2,5, 3 Stunden beim Winnie und dann geht es heim.
Oder im Hofbräuhaus. Er hat mir vorhin erzählt, er war gerade beim Hofbräuhaus und hat sich seinen Vertrag verlängern lassen, weil er hat so ein Schließfach, wo sein Krug drinnen steht.
Ja, genau. Den Stammgast da.
Wird der da gespült?
Nein, das musst du selber machen. Der Stammgast darf tatsächlich zur Theke hintergehen. Da gibt es ein Sonderwaschbecken. Das wird sehr heiß. Da darfst du den Krug selber spülen.
Jetzt wird der ein oder andere sagen, Mensch, warum gehen die nicht ins Augustiner, sondern hockt ins Hofbräuhaus rein?
Hm. Das ist wieder eine andere berufliche Geschichte tatsächlich. Ich habe für den Bayerischen Rundfunk 6 Teile von einer musikalischen Reisesendung gemacht, Freifahrt, mit Y, also mit meinem Namen. Und der Hintergrund dieser Sendung war, dass wir immer in bestimmte Gegenden gefahren sind, Kempten, Grafenau oder was weiß ich, Grassau, und haben da in der Gegend geschaut, was gibt es da für eine Musikszene, was gibt es für skurrile Künstler da und so weiter. Und unter anderem gab es einer dieser 6 Teile, hieß Münchens musikantenfreundliche Wirtshäuser. Und da war das Hofbräuhaus dabei, weil das Hofbräuhaus macht einmal monatlich einen Horgast. Und ich sage, wer da noch nie war, geht's hin und bleibt möglichst lang, weil je länger der dauert, desto schöner wird's. Weil da kommen dann die Musiker, die rundum irgendwo gespielt haben, teilweise sogar aus dem Gärtnerplatztheater, und fahren da dann mit und spielen mit denen, die da sind.
Ein Horgast.
Ein richtiger, schöner Musikantenstammtischer, ein Horgast.
Ah, okay, verstehe ich.
Und der Geschäftsführer, damals noch der Herr Ebner, jetzt der ist ja schon lange in Rente, der hat damals gesagt, du, möchtest du einen Stammtisch krug? Dann habe ich gesagt, ist das jetzt echt ehrlich gemeint? Dann hat er gesagt, ja, wenn ich es nicht so meine, dann darf ich nicht fragen.
Da kriegt die nicht jeder.
Nein, normalerweise die Stammtische, also du musst Stammgast sein und musst im Hofbräuhaus an bestimmten Tagen verkehren, und wenn du entsprechend lang auf der Liste gestanden bist, dann rutschst du dann irgendwann einmal rein. Weil diese Fächer sind ja begrenzt. Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl und kann nicht jeder sein Krug nicht da. Deswegen war ich da heute, weil immer am Anfang des Jahres, die ersten 10 Wochen, muss jeder Stammgast im Hofbräuhaus von Angesicht zu Angesicht 3 € zahlen, weil da wird kontrolliert, lebt der noch oder lebt er nicht mehr.
Ah, das endet praktisch mit dem Tod.
Genau, wenn sozusagen die Person eben über ein Jahr lang seinen Obolus nicht entrichtet hat, dann geht man davon aus, dass er nicht mehr lebt. Dann wird dieses Schloss aufzwickt, der Krug rausgenommen und das Fach weitergegeben. Und ich habe damals ein unter 100-Fach gekriegt, und das, da bin ich sehr stolz drauf, weil das ist mittendrin im Hofbräuhaus in der Schwemm. Und habe das deswegen total gern genommen, weil da gibt es wieder eine Geschichte mit meinem Opa. Ich bin mit meinem Opa manchmal nach München gefahren und der ist mit mir immer im Hofbräuhaus eingekehrt. Ich weiß noch gut, da hat sich der immer so eine Blutwurst, so eine Schwarzwurst gekauft, und ich habe Ringsburger gekriegt oder was weiß ich. Und da sind wir dann in der Schwemm gesessen und dann hat er mir immer erklärt, was das für Krüge sind, die in diese Maßkrug-Tresore drin hängen. Und ich denke mir immer, na, also wenn du da mal einen Krug im Maßkrug-Tresor im Hofbräuhaus hast, dann musst du einer sein, Minge. Und dass ich das einmal, dass ich in diese Lage komme, da bin ich schon stolz drauf.
Also, sei es dir vergönnt.
Ja.
Sei es dir vergönnt.
Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, sozusagen. Ja, jetzt haben wir aber weit abgeschweift.
Ja, wir waren bei einem anderen Thema, das leider nicht sehr erfreulich ist, bei einer Mama. Und am Tag der Beerdigung, beziehungsweise in der Nacht vorher, muss der Winnie drehen.
Genau, und das haben die sehr sensibel behandelt und muss auch heute noch sagen, das fand ich ganz toll. Und sowas verbindet jemanden auch. Ich muss auch sagen, mit der Produktionsleiterin hat mich ganz lange auch was verbunden. Ja, aber das ist das Leben. Das ist auch in anderen Situationen. Ich meine, ich habe tatsächlich, wie mein Papa gestorben ist, hatte ich durch Zufall, weil da war ich fix beim Steiner, 4 Tage frei. Also das war gar nicht üblich damals. Ich glaube, wir sind gerade mit dem Stangl wird fertig gewesen und waren kurz vor dem nächsten Probenbeginn fürs nächste Stück und genau in der Lücke ist der gestorben.
Da wird ja nicht abgesagt. Wenn das keine Lücke gewesen wäre, dann müsstest du wirklich auf die Bühne.
Ganz genau. Ich sage mal so, vielleicht vorausgenommen, Corona hat in unserem Beruf sehr viel verändert. Seit Corona traut sich auch mal eine Schauspielerin oder Schauspieler zu sagen, ich bin krank. Das ging, war vorher ein No-Go. Du hast nicht gesagt, du bist krank. Ich weiß noch gut, ich bin mit 40 Grad Fieber beim Chiemgauer Volkstheater auf der Bühne gestanden. Die Amsi Kern hat mich quasi auf der Bühne gehalten, weil ich so geschlottert habe. Da sagst du nicht, ich bin krank. Und ja, also es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Ersatz. Du kannst schon einen Ersatz finden. Der muss aber dann einspringen, der muss schnell auf die Schnelle den Text sich drauf schaffen. Dann kannst du ihn auch nicht bloß für Vorstellung das spielen lassen. Also das ist so ein Rattenschwanz, der hinten nachkommt. Und nur dazu, also ich sage mal, ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen sind selbstständig und als Selbstständiger keine Arbeit, kein Geld. Das ist nun mal so. Und dann beißt du halt öfter mal in den sauren Apfel und machst halt was in einer Situation, wo es da eigentlich nicht danach ist.
Gab es da so eine Situation? Weil ich höre immer nur die Höhen und du bist ja wirklich überall, über Nockerberg haben wir noch gar nicht gesprochen. Gab es auch mal eine Durststrecke?
Die gab es sehr wohl. Also ich habe einmal, also das weiß ich noch gut, das ist jetzt auch so eine private Geschichte. Wir haben damals schon in Trudering gewohnt und Bekannte gehabt, das Doppelhaus oder die Doppelhaushälfte neben denen vom Nachbarn wurde versteigert. Und da war das erste Mal im Leben, dass ich bei einer Versteigerung war, mitgeboten habe am Amtsgericht, weil wir gemerkt haben, das ist ein tolles Haus, das kann für uns gerade sein, die Kinder waren gerade auf der Welt. Am Anfang steigern da ungefähr 8 oder 10 Leute mit und du merkst relativ schnell in dem Moment, wo das zu einem reellen Preis kommt, also von einem fantasieniedrigen Preis weggeht, steigen die ganzen Makler aus. Mhm. Die steigern vorher mit, wenn es ein Schnäppchen ist, nehmen sie ihn, wenn nicht, nicht. Und dann bleiben die übrig, die halt noch wirklich Interesse haben. Und wir waren dann noch 2 im Endeffekt. Ja, der war damals vielleicht so 5 bis 10 Jahre älter wie ich, ein Herr und ich. Und wir haben dann gesteigert. Ging es immer so 1000, 2000 Schritte weit nach oben. Und irgendwann kommt der, also da musste dann die Richterin, die das vorne geleitet hat, zwischendurch immer was notieren. Dann kommt er zu mir, knirgelt sie neben mir hin und sagt ins Ohr, ich gebe dir jetzt auf den Schlag 3000 Mark, wenn du aufhörst. Ich habe die Bar dabei, die kannst du haben. Weil es so, du musst, wenn du steigerst, musst du den Verkehrswert von dem Haus, für was das angesetzt ist, 10% davon entweder bar dabei haben oder mit einem Bankcheck beweisen, dass du das erzeugen kannst. Also der hat das bar dabei gehabt. Und ich habe dann zuerst kurz zuckt und habe gesagt, nein, ich will ja das selber haben, das Haus. Aber ich habe vorher mit meinem Schwager ein langes Gespräch geführt und der ist ein sehr konsequenter Mensch und der hat immer gesagt, du musst da Grenze setzen und du darfst nicht einmal 1 Euro oder 1 Mark drüber gehen, weil sonst gehst immer noch weiter drüber.
Genau. Ja.
Und die hatte ich, diese Grenze, und irgendwann war diese Grenze erreicht. Und der ist 3000 drüber gegangen und hat es gekriegt. Und danach ist er gekommen und hat gesagt, er hätte nicht mehr weiter gehen können, wenn ich 5 drüber gegangen war. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil der auch so dahinter war. Aber das war so eine spannende Erfahrung. Und da war tatsächlich das halbe Jahr danach, bestimmt 6, 7 Monate, wo ich nichts zu tun hatte. Wo du dir denkst, was ist mit meinem Telefon kaputt? Klaus Lage dazu, mein Telefon schweigt wie gefrorenes Holz. Es war nichts. Keiner ruft die an und denkt, ja, was ist denn los?
War das der Punkt, wo du dann mit Selbstschreiben und Selbstinszenieren begonnen hast? Weil du bist ja auch als Autor unterwegs, also du hast für daheim ist daheim geschrieben, du hast eigene Theaterstücke, die sind im Verlag.
Ich habe tatsächlich das erste Stück, was ich geschrieben habe, das war aber nicht das erste, was rausgekommen ist. Das habe ich damals noch zu Steiner Zeiten geschrieben, das war eigentlich dem Steiner auf den Leib geschrieben. Das hat aber nicht funktioniert, weil da fast zeitgleich die Trennung stattgefunden hat und dann lag das erstmal in der Schublade. Und dann habe ich hab einen ganz guten Freund gehabt in meiner Heimatstadt, in Neuburg an der Donau. Und der hat gesagt, du willst mir nicht einmal Eigenproduktion machen und du machst ein Stück von dir. Und wir wollten mal was machen, was keine Komödie war. Und so habe ich die Tragödie Die keusche Hur geschrieben. Ein Singspiel, also mit, mit Gesang dabei. Und die Kritiken nach der Premiere waren, das ist modernes Volkstheater der heutigen Zeit. Also das hat uns richtig nach vorne katapultiert. Das Stück hat 1890 gespielt an einem Einödhof. Da habe ich tatsächlich die Erfahrungen von dem Film verarbeitet, nämlich ging es darum auch um eine Vergewaltigung. Und die habe ich damals selber inszeniert, das Stück, und habe die Vergewaltigung natürlich nicht so inszeniert, dass man es sieht. Und damit habe ich mir eigentlich einen Top-Namen gemacht als Autor und Regisseur, auch im Stadttheater Neuburg an der Donau. Und das hatte zur Folge, dass ich da dann insgesamt, glaube ich, 6 Eigenproduktionen gemacht habe für das Haus. Ja, also da war die Zeit, wo ich so als Autor und eingegangen bin und habe da auch einen großen Spaß dran entdeckt. Und das hat dann, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, lasst mich auch den Löwen spielen, jetzt muss ich Regie und spielen. Also das hat sich ergeben irgendwie.
Was macht dann am meisten Spaß? Fernsehen, Theater oder das Schreiben?
Mir macht Film unglaublich Spaß. Ich bin sehr gern ein Kameraschauspieler, weil man nicht lügen darf, weil man sein muss. Und das gefällt mir total, weil das ist anspruchsvoll.
Ist Theater nicht auch so anspruchsvoll?
Doch, das ist aber auf einer komplett anderen Basis. Da muss man sich das erarbeiten, damit man das, was man in der ersten Probe fühlt, dann nach 20 Proben wieder hat.
Wie gesagt, ja.
Und der Autor, das ist ja der, der das ja davor schon sieht, was dann später passiert. Das ist wieder ganz eine andere Baustelle. Das heißt, immer wenn ich geschrieben habe, habe ich eigentlich die Bilder schon im Kopf gehabt, wie das später auf der Bühne ausschaut. Und ich glaube, mein Glück ist, dass ich es tatsächlich schaffe, den Autor auszuziehen in dem Moment, wo ich mir den Regisseur anziehe. Weil es ist bei diesen ganzen Inszenierungen oft passiert, dass ich tatsächlich am Stück noch was verändert habe während des Probenprozesses. Einfach weil es geschmeidiger gegangen ist oder weil ich gemerkt habe, ja, mit dem Schauspieler, mit der Schauspielerin kann man noch was anderes machen. Und ich war dann nicht so, dass ich sage, oh, das muss jetzt Wort für Wort umgesetzt werden, sondern habe dann gedacht, na, dann bediene ich das jetzt gerade, was da passiert. Und somit haben sich die Stücke dann noch während der Inszenierung noch ein bisschen weiterentwickelt.
Nee, ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr im Theater gesehen.
Ja, das ist richtig. Also Theater ist tatsächlich, hat sich aus vielerlei Gründen ein bisschen wegentwickelt, nachdem ich dann weniger Eigenproduktionen gemacht habe. Hatte dann auch was mit der Corona-Zeit zu tun und so weiter, habe ich auch gemerkt, dass die Wertschätzung, ihr redet vom Privattheater, also das dürfen wir jetzt nicht mit großen Staatstheatern und so vergleichen oder Berufstheatern, dass die Wertschätzung nicht mehr so da ist für jemanden, der das 30, 40 Jahre macht. Wenn ich dann ein Angebot kriege und ich kriege ein Gagenangebot für ein Geld, wo ich sage, das kriegt der Anfänger eigentlich schon, dann fühle ich mich nicht gewertschätzt. Die Entscheidung ist eigentlich letztes Jahr gefallen, Anfang des Jahres. Und jetzt kommt die Überraschung, die weißt du nicht und die weiß kaum jemand. Ich war letztes Jahr von Ende Januar bis Mitte April in einer Klinik und habe 3 Monate lang meine Depression behandelt. Eine schwere Depression gehabt, die sich über Jahre entwickelt hat. Habe eigentlich keine andere Lösung mehr gesehen, um mit meiner Therapeutin darüber zu reden und zu sagen, kriege ich als selbstständiger Schauspieler eigentlich eine Kur? Das war jetzt fällig. Da hat sie gesagt, selbstverständlich, wenn sie das brauchen, sofort. Und dann hat sie mir eine Diagnose geschrieben und damit habe ich mich bei 3 Kliniken beworben und kam dann in einer unter und da hat sie bei mir sehr viel verändert. Ich habe viel in meiner Kindheit rumgekramt. Jetzt werden viele sagen, oh, jetzt kramt er in der Kindheit rum und dann sind wieder alle die Eltern schuld und so. Nein, das sage ich nicht.
Aber liegen die meisten Depressionen begründet in der Kindheit?
Jein. Also das ist, glaube ich, ganz, das kann man pauschal gar nicht sagen, weil es gibt so unterschiedliche Auslöser und bei mir möchte ich jetzt den Auslöser gar nicht groß festlegen. Also es gab sicher mehrere Stationen und auch dann später eine Entwicklung.
Hat es vielleicht mit Corona zu tun?
Corona hat sicher eine Rolle gespielt, mit Sicherheit.
Weil 2 Jahre war nichts.
2 Jahre war gar nichts, wobei ich ein großes Glück gehabt habe. Da gab es noch kein Corona, hat die Geschäftsführerin vom Kulturzentrum Trudering gekündigt und ich habe da meinen Hut in den Ring geworfen und habe diese Stelle bekommen im Februar. Also im Februar war die Zusage, sie war dann noch ein paar Monate da und quasi begonnen habe ich dann im April oder Mai und im März war Corona. Und somit war das für mich natürlich ein Riesenglück. Festanstellung als Geschäftsführer von einem Kulturhaus, was an die 2000 Veranstaltungen im Jahr macht mit 7 Räumen. Und das hat mich wirtschaftlich ganz gut da drüber gebracht, über diese schwere Zeit. Ich muss aber dazu sagen, es hat mich auch sehr getriggert. Also es war sehr viel weniger kreativ, als ich mir diese Position gewünscht hätte. Ich war sehr abhängig von einer Vorstandschaft. Kennen die gar nichts dafür. Das ist ja ein ehrenamtlicher Job und diese Leute, die das ehrenamtlich machen, die haften auch noch mit ihrem Privatvergnügen, für Vermögen. Also muss man sagen, das muss man erst empfinden, der das macht. Aber die alle kamen nicht aus dem kulturellen Bereich. Das waren meistens Kleinstpolitiker aus irgendeinem Bezirksausschuss oder sonst wo. Lauter ehrsame Leute, aber halt auch schon eine bestimmte Altersklasse. Und da war es, da hat man einfach gemerkt, da kommen zwei Welten aufeinander. Da trifft jetzt ein spritziger, kreativer, auf eher einen bedächtigen, vorausschauenden Vorstand. Das hat nicht zusammengepasst. Und das hat mich auch getriggert. Und so war diese Zeit, ich habe dann nach 2 Jahren wieder aufgehört und habe da mir aber auch schon die erste Hilfe geholt von einer Therapeutin, weil ich einfach gemerkt habe, da stimmt jetzt was nicht mehr. Und dann ist was passiert, was für mich als Person und auch in meinem Beruf sehr, sehr schwierig ist, nämlich ich habe eine soziale Angst entwickelt und konnte nicht mehr auf Veranstaltungen gehen. Also das heißt, gerade wenn so Treffen waren, alle Schauspieler treffen sich im Rathaus, weil der OB einlädt oder am Filmfest ist was, du bist eingeladen über die Agentur.
Da muss man ja hin.
Genau.
So der ein Pflichttermin.
Genau, ein bisschen das Socializen, was jeder so machen
muss. Aber woher kommt diese soziale Angst? Das ist doch komisch.
Ja, das hat die Depression ausgelöst.
Und woher kommt die Depression? Muss dann irgendwas mit Theater zu tun haben, wenn du jetzt nicht mehr in Anführungszeichen so gern Theater spielst?
Ja, nein. Also deine Diagnose als Hobby.
Psychotherapeut. Grundneugierig, ja. Würde ich sagen.
Nein, das ist ja bloß ein Spaß. Das sind zwei Postiffe. Also tatsächlich hat sich das entwickelt über ein paar Jahre hinweg und das ist am Anfang gar nicht aufgefallen, weil jetzt war die Petra und ich sind so lange schon verheiratet und jetzt bin ich halt da nicht gewesen, aber Petra ist hingegangen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ah, wir sind in der Winne, ja, die geht nicht gut, oder er ist unterwegs, ja, ein schöner Gruß. Das ist über mehrere Jahre nicht aufgefallen, dass ich gar nirgends mehr war. Ich habe mich da systematisch zurückgezogen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Ich muss jetzt eine Lösung finden, wie kann ich das bearbeiten. Und in dieser Klinik ist mir gut geholfen worden, muss ich wirklich sagen. Ich habe da großes Glück gehabt, die richtigen Therapeutinnen zu erwischen. Und ich war da knapp 3 Monate. Die hat es gebraucht, um quasi aus bestimmten Systemen rauszukommen, um bestimmte Gewohnheiten abzulegen.
Welche Gewohnheit wäre das?
Ja, zum Beispiel, dass man sagt, man übt wieder und man muss es wirklich üben, auch zu einer Veranstaltung zu gehen. Und du fängst es an zu üben bei einer Veranstaltung mit 10 Leuten. Mhm. Dann gehst du zu einer Veranstaltung, da sind einmal 30 Leute und. Und immer so mit der Prämisse zu sagen, naja, jetzt wenn es mir nicht taugt, dann gehe ich wieder.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich verwundert das nicht mal. Du bist ja wirklich permanent unterwegs. Du schreibst, du machst das, du bist ein Tausendsasser, so blöd sich's anhört. Ich kann das verstehen, dass man dann abends nicht auf den Empfang gehen möchte, sondern einfach nur zu Hause bleiben möchte.
Ja.
Vielleicht wird man dann einfach einmal müde. Weißt du, was ich meine?
Ja, auch das. Ich meine, das Alter spielt ja bei mir auch eine Rolle, ich wäre nicht jünger.
Aber du weißt, was ich meine,
absolut.
Oder?
Absolut. Und das, da gebe ich dir auch 100% recht, weil ich sage einmal, diese 7 bis 10 Bälle, die ich früher gleichzeitig hochhalten habe können, das kann ich heute nicht mehr, das will ich auch nicht.
Das ist ein Burnout.
Also wenn ich heute sage, 1 bis 3 Sachen zeitversetzt gleich, das langt mir in die Haut, nein, wenn es nicht sein muss, lieber hintereinander. Wie gesagt, ich habe da jetzt tatsächlich ein gutes nach der Klinik, das ganze letzte Jahr eigentlich damit verbracht, Dinge zu üben, die für mich früher eine Selbstverständlichkeit waren. Wir waren während dieser Hochphase beim Stanglwirt, waren wir ja von einem Medientage über Filmfest, was weiß ich, eingeladen und da waren ja Tausende von Leuten und das hat mir nie was ausgemacht. Und plötzlich ist jemand, der für Leute arbeitet, der von Leuten, die im Publikum sitzen, seine Gage bekommt, nämlich den Applaus, kann er nicht mehr unter Leid sein. Und das wollte ich auch nicht, weil ich muss dazu sagen, ich hab das auch immer über 30, 35 Jahre immer gesagt, mein Beruf ist mein Hobby. Mhm. Und ich habe das also gemacht. Ich habe in meiner Freizeit war als Hobby, nicht, dass ich jetzt sage, ich war dann zum Bowlen gegangen oder was. Nein, ich habe bei einem Theaterverein in der Nähe, habe ich dann noch hobbymäßig Regie geführt für die Amateure, weil es mir auch Spaß gemacht hat.
Verstehe ich.
Und jetzt muss ich sagen, das war aber dann so ein Déjà-vu-Erlebnis während der Therapie, ist mir quasi eine Situation wieder hochgekommen, die ich bis dahin verdrängt hatte. Und zwar, das war nach meinem Schulabschluss. Und mein Vater war ja, wie gesagt, total im Ort richtig unterwegs. Und der hat auch so Sachen, also war kein Schauspieler, aber der hat halt Amateurtheater gespielt und sowas. Und da war ein Spätzl von ihm, nicht einmal ein guter Freund. Der hat da drei Häuser weiter gewohnt, der ging vorbei und ich war im Hof draußen. Und dann hat er mich angeregt, ja, wie geht's dir? Und was machst du denn so? Und was machst du denn jetzt eigentlich jetzt nach deinem Schulabschluss? Ich habe gesagt, ja, jetzt gehe ich in München auf die Schauspielschule und werde Schauspieler. Da möchtest du davon leben. Ah ja, das schaffst du nie. Und so gut wie der Vater wärst du sowieso nicht. Das war der Kommentar.
Das sind Trigger.
Ja, das ist ein Trigger. Und das wusste ich aber nicht. Also dieses ständig noch mehr und ständig, also zu sagen, so, jetzt schreibe ich nicht nur, jetzt inszeniere ich das auch. Und jetzt schreibe ich nicht nur und inszeniere das, sondern jetzt spiele ich auch noch die Hauptrollen. Und jetzt bin ich auch noch in einer Produktion dabei, wo wir uns auch noch einen Preis holen können, weil wir alle uns da so reinsteigern. Man muss dazu sagen, bei dieser Produktion Abschiedsdinner, wir waren ja nur zu dritt, hat sowohl die Judith Todt als auch ich einen Schwächeanfall gehabt während der Probenzeit, weil wir ja nur geprobt haben. Ja, wir hatten nur 3 Wochen Zeit. Wir haben quasi stundenlang am Tag geprobt, um das rechtzeitig für die Premiere hinzukriegen. Und das alles zehrt. Und jetzt erst letztes Jahr habe ich festgestellt, dieser Satz von diesem Mensch hat mich so getriggert, dass ich immer mehr beweisen wollte, ich kann's. Und zwar, ich kann's so gut, dass ich leicht mich ernähren kann, dass ich sogar leicht eine Familie mit 3 Kindern ernähren kann, dass ich sogar leicht noch besser wäre, dass ich noch einen Preis kriege. Und dann als Regisseur habe ich auch noch mehr einen Preis gekriegt und, und. Also das war alles so dem geschuldet. Und wie ich dann entschlossen habe, während diesen Aufenthalts, wo ich gesagt habe, so, und ich gehe als Schauspieler nicht mehr auf die Bühne. Das wirst du mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber das war für mich wie ein grüner Haken, den ich drunter gemacht habe, und es war eine riesige Erleichterung. Es war,
ich kann wirklich, verstehen.
Mir ist wahnsinnig viel von den Schultern gefallen. Ich möchte in Zukunft weiter fürs Theater schreiben. Ich bin beim Köhler Verlag, ich habe da mittlerweile über 10 Stücke liegen. Ich möchte da weiter inszenieren, weil ich glaube, dass ich was zu erzählen habe als Regisseur mit den Mitteln, die man am Theater anwenden kann. Aber dieses kleine Rädchen in einem funktionierenden Ganzen zu sein, in so einem Theaterensemble, das kann ich mir jetzt im Moment überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte nicht nie sagen, weil das weiß man nie. Es kommt einmal was vielleicht und dann ändert sich es wieder. Aber aktuell muss ich sagen, kommt es für mich nicht in Frage.
Ich war 2015 bei dir auf einer Premiere. Weißt du noch, welches Stück das war?
Jetzt muss ich kurz überlegen. 15, pass auf, 2004 war die Kaische, 2006. Da habe ich gespielt.
Gespielt, geschrieben, inszeniert.
Dann muss es eines der letzten Stücke gewesen sein, die ich quasi in Eigenproduktion gemacht habe, für Neuburg auch mit. Dann war es vermutlich die reizende Leiche.
Nein, eine Wiesengeschichte.
Ah, im Teufelsrad ist lustig.
Genau, das hast du dann umbenannt. Genau. Ich habe mir damals gedacht, wie packt ihr das? Und jetzt weil es mit unwahrscheinlich viel Liebe inszeniert worden ist, also man merkte hier mit jeder Faser, da hat so einer unwahrscheinlich viel Gedanken dazu gemacht.
Ja, mir macht das nach wie vor mega Spaß.
Und ich kann das jetzt auch verstehen, also dass du sagst irgendwann, ja Gott, jetzt ist einmal wieder runterkocht. Aber was ich mich frage, warum legst du nicht dann das Oktoberfest ab? Weil da bist du ja auch noch, über das haben wir noch gar nicht gesprochen.
Lass uns da gern drüber reden. Ja. Aber ich muss dazu sagen, das Oktoberfest ernährt mich zu einem großen Teil. Also weil jetzt gerade die letzten Jahre sind die Aufträge sehr zurückgegangen. Und da bin ich nicht der Einzige, ich will jetzt da nicht als Jammerlappen dastehen, weil ein ganz großer Teil in dieser Branche hat seit Corona immense Schwierigkeiten.
Aber es wird doch immer mehr gedreht, es ist Netflix, es ist Amazon Prime,
ja, aber
es
schau
ist
dir das dies, an. Es ist jenes. Du hast genau die richtigen Stichworte gebracht, dass wenn man von den Streamern ausginge, die kaufen sich genau 1 oder 2 Headliner ein, die werden richtig gut bezahlt und die anderen werden mit lauter günstigen Darstellern besetzt. Und entweder du spielst um das wenige Geld, was da geben, oder es spielt halt irgendein Quereinsteiger. Das ist denen egal. Weil unterm Strich macht das alles die KI danach. Die riecht das schon. So ist diese Idee dahinter, dass man sagt, man holt sich 2 Köpfe, die kennen die Leute, wegen denen schauen die Leute das an. Und wer da sonst zu nebenbei mitspielt, das ist nicht mehr wichtig. Also ich will das jetzt nicht pauschal sagen, das ist jetzt nicht bei allen Produktionen. Und man muss auch sagen, das erstaunt mich jetzt, obwohl ich ein großer Streamer bin, und schaue mir viel an, weil das einfach auch mein Beruf ist und möchte sehen, was gerade passiert. Und da muss ich aber auch jetzt tatsächlich mal eine Brücke schlagen für die Öffentlich-Rechtlichen, weil gerade diese Mediathek-Eigenproduktionen, die die ARD und das ZDF vor allen Dingen auch machen, sind oft 3 oder 5 Teile oder so, die haben meines Erachtens eine hohe Qualität für eine deutsche Produktion und sind auch in der Regel hoch besetzt. Also,
aber trotzdem schmiert der deutsche Film gegenüber den amerikanischen und wenn man zum Beispiel auch spanischen Produktionen anschaut, ab. Gut. Es ist immer das gleiche Genre, es wird sich nicht was Neues getraut, es ist immer die gleiche Brühe und die wird ja angepriesen.
Kann ich nicht ganz unterstreichen.
Naja, also Horror-Genre zum Beispiel boomt momentan aktuell. Ich kenne keinen einzigen deutschen Horrorfilm.
Doch, gibt's tatsächlich. Ich habe sogar in einem mitgespielt. Das ist eine Netflix, ist eine Internetserie, die heißt Ebersberg. Und zwar geht es da um die weiße Frau, die im Ebersberger Forst.
Ach, wo kann man die anschauen?
Kannst du im Internet anschauen, hat der Manu Weiß gemacht damals. Jetzt mittlerweile ganz erfolgreicher Regisseur, auch bei Hubert ohne Staller und so weiter. Macht viele Sachen, viele eigene Sachen auch. Und da hat damals der Markus Langer, ein Kollege von mir und ich, wir haben sozusagen den Ursprung, wieso die weiße Frau im Forst spukt, das haben wir gespielt sozusagen.
Also er kennt sich unwahrscheinlich mit Filmen aus.
Ja, deswegen wollte ich nur kurz einhaken, weil man, bei den Amerikanern muss man sagen, ist kein Wunder. Also das ist die größte Industrie, die dieses Land hat, ist die Filmindustrie. Die haben ja keine Tradition, kein Brauchtum, keine Geschichte, so wie wir. Das haben ja wir alles, das haben die nicht. Und deswegen setzen die und legen die alles in diese Branche rein. Spanier, ja, die sind jetzt eigentlich mehr oder weniger mit dem Haus des Geldes so ein bisschen
nach vorne gerutscht. Ja, oder Frankreich oder so mit ziemlich beste Freunde, ja. Aber ich kann das nachvollziehen, dass diese Geschäftspolitik so läuft und somit bleibt natürlich für dich am Ende weniger Arbeit, weil jeder möchte ja prinzipiell Schauspieler werden. Irgendwie wo jeder mal.
Ja, und du musst so sagen, da plaudere ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen, weil jeder, der ein bisschen nachdenkt, wenn er was im Fernsehen anschaut, dem fällt das selber auf. Es gab bis vor 10, 15 Jahren, sage ich jetzt einmal, dann gab es so ein paar verschiedene Schichten. Da hat es nicht viele, sagen wir 2 Handvoll, 3 Handvoll Schauspieler gegeben oder Schauspielerinnen, die gesagt haben, nein, Serie mache ich nicht. Nein. Wenn, dann mache ich nur noch Filme, sonst nichts mehr. Dann hat es die Seriendarstellerinnen gegeben und dann waren die hauptsächlich am Theater angesiedelt waren. Und da hat sich das auch so ein bisschen unterschieden. Das eine waren die oft die Hauptrollen gespielt haben, die anderen, die so die Nebenrollen, aber auch immer die Nebenrollen gespielt haben sie auch gut ernähren können. Und eben hauptsächlich auch mit Corona hat sich das total verändert, weil plötzlich diese Filmproduktionen nicht mehr gemacht wurden. Was macht aber diese berühmte Persönlichkeit im deutschen Film? Sie spielt halt dann eine Serie. Was passiert in der Serie? Der das normal gespielt hat, der spielt maximal noch eine Nebenrolle. Und der die Nebenrolle gespielt hat, spielt gar nicht mehr. Also das fließt nach hinten ab. Und das hat in der Branche einen großen Ruck vollzogen. Und wir alle hoffen und sind auch guten Dingen, dass man sagt, es zieht jetzt langsam wieder hoch, es geht jetzt wieder an. Es gibt da immer mehr junge Regisseurinnen, die sich wirklich was trauen, wo man sagt, ja, die greifen mal ein Thema an, was sie vorher vielleicht noch keiner angreifen hat, trauen. Oder die machen was mit einer ganz anderen Energie. Und ich glaube daran. Ich glaube an die jungen Leute, die aus der Filmhochschule rauskommen oder die sich das selber erarbeiten, so wie der Manu. Ich glaube an die, weil die haben einen Biss. Die müssen jetzt nur noch die Alten brauchen, weil die haben natürlich jetzt auch erstmal die junge Generation im Fokus, weil das sind hauptsächlich die Hauptdarsteller. Und ich sage immer, ich freue mich über jeden Film, wo es eine junge Hauptdarstellerin gibt, weil ich sage, die braucht ja auch einen Papa im Film oder einen Opa. Und das war ja schon wieder meine Rolle. Da kannte ich jetzt schon wieder eine. Das ist viel Politik auch gewesen. Wir alle können uns daran erinnern, was passiert ist während Corona. Die Kultur ist wirklich fast bis aufs Nichts runtergefahren worden. Und das macht was mit den Leuten. Und wenn man sich die ganz junge Generation anschaut, die halten ja gar nicht einmal 60 Minuten Film durch. Also und 60 Minuten ist im Maximalfall eine Serie.
Ich erwische mich ja auch schon, dass wenn einmal kurz Ruhe drin ist, dass ich aufs Handy schaue.
Ja, genau. Und die sind einfach eigentlich nur noch Clips gewohnt, die sie halt auf Instagram oder sonst wo sehen. Und
das magst du gar nicht, gell? Instagram, Facebook, dass du da so kleine Clips machst und zum Old Influencer wirst, da hast du keinen Bock drauf.
Also wir machen das tatsächlich, ich mache das für mein True Crime Format, was ich habe, aber mehr aus der Not heraus, weil die Leute müssen ja irgendwie wissen, dass es stattfindet. Ich habe tatsächlich seit dieser Klinikerfahrung, ich habe ganz weit runtergeschraubt, alles was mit Social Medien angeht, selbst was Nachrichten und Zeitung angeht. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe 13 Jahre lang war ich der Chef vom Starkbier im Münchner Osten. Das war zwingend notwendig, Zeitungen zu lesen, mich im Internet und so weiter mit den Politikern auseinanderzusetzen, um die entsprechend auch karikieren zu können dann bei dieser Veranstaltung. Also das war das Trudelinger Ventil, heißt es, wurde Beinamen von den Journalisten gekürt, die kleine Schwester des Nockerbergs, weil wir es ähnlich gemacht haben, also auch ein Singspiel und auch eine Rede, aber eben mit viel, viel weniger Budget und hatten da auch entsprechende Politikprominenz da vom Landtag, Stadt- und Bezirkstag. Du wirst lachen, ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten Stand aktuell. Ich schaue da kaum rein. Es wird eine Zeit kommen, wo ich das wieder mehr machen werde. Ja,
das ist einfach zu viel. Guter das Mann, es tut mir leid, es ist, ich kann ihn ja da noch und da noch.
Ja, ja, aber wie gesagt,
das Trudering hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm.
Es hat sich jetzt kanalisiert, weil eben, wie gesagt, es hat sich sehr viel verflüchtigt. Und das war mit der Grund, warum ich jetzt eigentlich zum Ende letzten Jahres viel stärker jetzt mit meiner Lehrtätigkeit rausgegangen bin, nämlich einerseits bin ich Dozent an der Akademie für Volksmusik in Freyung. Ich moderiere, also ich mache da quasi Referent für Moderation und habe aber auch für den Verband Bayerischer Amateurtheater viel gemacht schon mit Workshops und habe jetzt mein Coaching mehr in den Vordergrund gesetzt, was ich jetzt auch wieder mehr aufs Business-Coaching ausgeweitet habe. Ich habe das früher schon öfters gemacht, habe für große Firmen gearbeitet wie BMW oder für das AWM München. Aber das ist dann noch immer ein bisschen so unterm Radar vom Schauspiel blieben. Jetzt, wo das sich halt ein bisschen so runtergespult hat, jetzt habe ich das wieder mehr in den Vordergrund geholt, weil auch das macht mir großen Spaß. Weil ich mag einfach mit Menschen arbeiten. Und es macht mir Spaß, Menschen was beizubringen oder Menschen zu helfen. Und wenn ich jüngere Leute oder Leute, die ein Bedürfnis haben, weil ich sage, also gerade in so einer Firma war das, ich möchte jetzt nicht sagen welche, die hatten ein Verständigungsproblem zwischen zwei maßgeblichen Abteilungen, nämlich Ingenieurwesen und IT. Da hat es gekackt und wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von 10 Wochen mit intensiven Coachings und entsprechenden Übungen, die wir umgesetzt haben mit diesen Abteilungen, dass das sich komplett abgeebbt hat. Die haben plötzlich ein ganz anderes Verständnis füreinander und die wissen, wo dem anderen sein Problem hängt. Und wie gesagt, da, das ist was da, du merkst, das ist auch was, wo ich brenne dafür, wo ich Spaß
der da habe. Mann brennt lichterloh. Es ist, Wahnsinn. Mich wundert ja, dass der überhaupt noch da sitzen kann. Der ist ja, also aus dir sprüht es aus jedem der Pore raus, voller Kreativität. Es ist brutal.
Es war immer mein Traumberuf. Und ich muss dazu sagen, so wie es jetzt vielleicht bei vielen Schlagersängerinnen oder Schlagersängern, wenn man das halt die neue deutsche Welle, sage ich jetzt mal, wenn man die hernimmt, dann findest du einen großen Teil dieser Namen jetzt im Produktionsbereich. Die produzieren alle,
ja,
weil sie einfach ein Gefühl haben und wissen, wie es geht. Und so hat sich jetzt mein Berufsfeld halt auch mehr aufs Coachen verändert, weil also ich war jetzt auch ganz lang zum Beispiel Setcoach bei der Home is the Home oder ich habe früher die Jugendlichen bei Forsthaus Falkenau gecoacht, alle. Weil man muss ja sagen, da sind Kinder am
da Set. Da hast du drehen. Auch gespielt.
Habe ich auch gespielt, war ich 18 Jahre dabei bei der Serie als einer der Waldarbeiter. Und das lag auch nahe, dass die mir dann gesagt haben, ah, du bist doch Coach, ja, kannst du nicht die Kinder, du kennst die Produktion, du kennst das alles. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann, weil man muss sich vorstellen, man sieht immer nur diese Kinderdarsteller im Fernsehen und sagt, wow, gut. Ja, aber wie kommt das zustande? Einerseits, solange die Kinder unter 12 Jahre sind, hat jeder Mensch einen natürlichen Spieltrieb. Und den musst du nur ein bisschen kitzeln und dann kommt er bei den Kindern raus und die spielen hammerhart gut. In dem Moment, wo die quasi in ein pubertäres Alter kommen, werden die vom Publikum als junge Erwachsene wahrgenommen. Und da werden die genauer angeschaut. Da gilt nichts mehr, da gibt es keine Ausrede mehr, da müssen die funktionieren. Und genau da war dann meine Funktion, dass ich, wenn die quasi rausgewachsen sind aus diesem Kindesalter und jetzt jugendliche Figuren gespielt haben, dass die das auch gespielt haben, sage ich jetzt auf Bayerisch. Weil das, die haben das ja nie gelernt, wie wohl denn ein Zwölfjähriger oder eine 14-Jährige, die bis dahin in Schulgang als einen Schauspielunterricht gehabt haben.
Aber es ist ja hochinteressant, wenn wir jetzt mal bei den deutschen Serien bleiben, wo die ganzen Kinder gespielt haben in der Pubertät. Ich kenne keinen, der nach wie vor richtig dick im Geschäft ist. Ich kenne keinen.
Von den Kinderdarstellern?
Ja. Einer ist Pilot, alle haben studiert, da ist dies, da ist jenes.
Clever, muss ich nur sagen, clever. Also auch die Jungen, die ich jetzt bei der Hammes daheim betreut habe, da ist ein Großteil gar nicht mehr in der Serie drin jetzt. Ja,
die sind alle zum Studieren gegangen.
Sind ausgestiegen, haben studiert, machen teilweise, also ich finde es toll, wenn einer am Set mir erzählt, der liest was, sage ich, ja, was liest denn da? Ja, ich studiere erneuerbare Energien. Ja, super, besser geht's ja gar nicht. Der macht was, was er Zukunft hat.
Aber das Schauspiel hat ja auch Zukunft.
Hat auch Zukunft, aber man weiß nicht, wie lange. Und ich sage immer, da zitiere ich den Kollegen Christian Kammann, der gesagt hat, das ist der schönste Beruf der Welt, den ich niemandem weiterempfehlen würde.
Mit Hansi Kraus hatte ich einen Podcast, der hat dreckiges Scheißgeschäft dazu gesagt.
Ja, das ist der Hansi.
So der schmutzige Scheißgeschäft. Also von daher, hört gehen wir rein.
Also da muss ich sagen, der Hansi und ich, wir mengen uns sehr gern, wir kennen uns ja auch schon ewig lang. Und wir drei, der Hansi Kraus, der Alexander Duda und ich, wir haben einen Stammtischerl, weil wir bloß zu dritt sind.
Das hat er mir erzählt, ja.
Genau. Und wir treffen uns ganz sporadisch. Wir schreiben uns kurz, wann habt ihr Zeit, zack, bumm, und dann geht was zusammen. Und meistens ist es dann sehr lustig. Und ich finde es toll, dass der Hansi sich seine Natürlichkeit da so bewahrt hat und auch seine Unbekümmertheit. Der haut es einfach raus, wie er es gerade denkt, und das finde ich gut.
Also von daher, hört gerne mal rein. Jetzt kommen wir zu was anderem Lustigen, das ich irgendwie gar nicht greifen kann. Kleine Frage vorab, brauche nur die Info. Wie lange machst du schon den Job auf der Wiesn?
Seit nach Corona.
Andererseits erzählst du mir, dass du eine Depression hattest, 5 Jahre lang Phobie hattest vor vielen Menschen, und dann stellst du dich freiwillig auf der Wiesn zum Teufelsrad.
Ja.
Also das ist dieses Rad, das am Boden ist, wo man lange genug draufbleiben muss, und der, wo es am längsten aushält, bekommt ein Teddybär, glaube ich, oder?
Ja, gar nichts. Das ist die Ehre,
um die kämpfen. Das ist die Ehre, genau. Okay. Warum tust du dir das an? Du hast gerade schon gesagt, weil es dich über die Runden bringt.
Also
oder ist
ein
bisschen
sagen,
Spaß auch dabei?
Bin da als Jugendlicher auch schon drin gewesen, als Zuschauer. Gefahren bin ich ganz selten. Aber ich habe das immer so lustig gefunden, wie sie die mit aller Gewalt
versuchen. Es ist Hammer.
Und damals war das noch ein einziger Rekommandeur. Und der hat das quasi 16 Tage lang rund um die Uhr gemacht und hat da Blätter hergerät. Und ich habe mir immer gedacht, das würde ich auch gerne mal machen. Blätter herin, die Leute wirklich blöd anreden, ohne dass ich gestraft werde. Im Gegenteil, die anderen freuen sich drüber. Und jetzt kommt noch mal eine andere Sache dazu, dass die Chefin vom Teufelsrad, die Elisabeth Polacci, mit der bin ich schon viele, viele Jahre befreundet. Also die hatten vor ein paar Jahren das 50-jährige Bestehen des Münchner Kleeblatts, eine Tanzgruppe, die Showtanz machen. Das hat sie damals gegründet, da ist sie ein Gründungsmitglied, unter anderem mit der Marianne, von Marianne und Michael. Und Lisi und ich, wir kennen uns schon lange und wir mögen uns total gern. Und kurz vor Corona hat sie mich gefragt, sagst du, da hättest du bei uns Sprecher machen wollen. Dann habe ich gesagt, ist das der Ernst, dass du mir das fragst? Hat sie gesagt, ja, sag ich, das ist... Da brauche ich gar nicht nachdenken, sofort, total gern. Weil das war für mich immer sowas, boah, toll. Also ich hätte mich gar nicht fragen traut, weil man denkt, ob ja, wenn ich jetzt da frage, dann sagt ich, nein, wir haben da unsere...
Ja, aber eigentlich bist du doch total überqualifiziert für den Job.
Nein, das stimmt nicht. Ich sage mal, die Leute, die das Teufelsrad kennen, die können jetzt das, was ich sage, vielleicht nachvollziehen. Wir sind aktuell 4 Sprecher. Und wir wechseln uns ab. Jeder hat immer eine Schicht von 1,5 Stunden.
Manchmal ach, du bist da jeden Tag dort?
Jeden Tag.
Und ach
jeder
so,
von
ich
uns
gemeint,
hat,
einer macht den Montag,
jeder hat jeder hat ungefähr immer 2 Schichten am Tag, außer an den Wochenenden, da fangen wir schon früher an, da werden es dann 3. Manchmal macht einmal einer 2 Stunden, aber 1,5 Stunden ist eigentlich die Regel. Und jetzt kommt der Clou an dieser Position. Du bist nicht nur der, der da Blätter herrät, sondern bist gleichzeitig der, der die Musik macht. Du bist gleichzeitig der, der in dem Moment, wo du dran bist, die 1,5 Stunden der Chef im Ring ist. Das heißt, du bist für die Sicherheit im Zelt zuständig. Du musst beobachten, hat einer ein Glas dabei. Das Schlimmste, was im Teufelsrad passieren kann, ist eine Flasche oder ein Krug.
Ist schon mal passiert, ja.
Wir versuchen es früh genug rauszubringen, ist uns bis jetzt auch meistens gelungen, aber stell dir vor, da bricht der Glasl auf der Scheibe, musst du erst einmal alles leer machen und sauber machen, weil
das ist ja auch Geld.
Klar, weil jede Runde, die nicht gefahren wird, sind die Leute, und du musst sagen, wenn das Teufelsrad einmal eine Viertelstunde steht, dann geht das Zeit, weil es gibt ja nichts zum Sehen.
Also war es Zufall, dass gerade du da Schicht hattest, als diese Kaulitz-Zwillinge da hergekommen sind, oder habt ihr das im Vorfeld gewusst?
Nein, das haben wir tatsächlich nicht gewusst. Also ich habe Schicht gehabt und das war vor die Kaulitz-Brüder, war schon TV München da zum Drehen und die haben da irgendwas, ein komisches Battle gemacht, habe ich da schon Blätter hergekriegt über die zwei, die da boxt haben. Dann kam bloß eine kurze Message, ich glaube, die Lisi kam tatsächlich rein, du, da sind die Kaulitz-Brüder da, lass die fahren. Ich habe gesagt, ja, passt, bin die Kummer, lass es fahren. Und dann sind die hinten, ich habe das eigentlich sofort gemerkt, weil plötzlich ist es vom Hintereingang her sehr hell geworden. Weil die haben nämlich Kameraleute dabei gehabt mit Licht.
Und ach, das sind alles, die beim Hintereingang her.
Genau, die haben das alles gedreht. Dann habe ich die gesehen, die Runde war zu Ende, ich habe gesagt, auf geht's ihr zwei, jetzt fahrt's gleich. Nein, und dann wollten die nicht. Und irgendwie, ich war fast so weit, dass ich es gehabt habe, nur tatsächlich... Der Bill hat sich kurz vorher einen Finger weh da, oder was weiß ich was, da war auf jeden Fall war das eingebunden und gesagt, nein, kann er nicht. Aber der hat dann Spezi dabei gehabt, was sich später herausgestellt hat in dieser
Geschichte,
dass das sein, dass das der Freund war, Love-Interest oder wie immer man das nennt. Und der hat gesagt, er fährt und hat irgendwie gesagt, ja, gib mir dein Mikrofon. Sag ich, nein, im Teufelsrad gibt der Sprecher sein Mikrofon nicht her. Ja, er will da was singen. Ja, sag ich, dann singst du so. Da ist er aufs Rad gegangen und hat mit den Leuten tatsächlich so, ja, hat es ein bisschen auf Gabayé-Verschnitt gemacht, so ole, 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 ole.
Also, lieber Herr Frei, das war Marc Eggers.
Marc Eggers?
Ja, der Mallorca-Schlagersänger war.
Ja.
Aber der Rekommandeur, der sagt dann nein.
Nein. Nicht einmal. Ich habe den dann reingelassen und dann hat er so mit dem Publikum ein bisschen gespielt, hat er gut gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt hock die hin. Dann hat er sich mitten reingesetzt. Und dann konnte ich es mir nicht verkneifen. Ja,
da muss man, das sieht man wunderschön in der ersten Staffel von Kaulitz. Ist danach, ich stelle mir das immer vor, wenn das so real Ding ist, ist danach dann jemand von Netflix gekommen und hat gesagt, darf man sie zeigen und hast du unterschreiben müssen?
Ja, das haben die schon abgesichert. Schon, natürlich. Okay.
Ja. Da musste ja jeder unterschreiben.
Aber das Lustige war, der Marc Eggers sitzt mittendrin und ich konnte es mir nicht verkneifen und jeder, der Teufelsrad-Fan ist und da drin ist, der weiß jetzt, was kommt. Ich habe gesagt, so, und die nächste Runde ist für alle mit der kurzen Lederhose. Und dann kannst du dir vorstellen, dann laufen ungefähr 50 bis 60 angetrunkene Männer mit der kurzen Lederhosen auf das Radl und springen aufeinander drauf.
Oh Gott.
Bis zu 1,5-2 Meter hoch bildet sich ein Menschenturm.
Aber da kann ja auch was passieren.
Und der war mittendrin.
Oh Gott, also wenn ich das wäre, ich wäre fertig. Da könnte ja was passieren.
Nein, er hat es gut überstanden tatsächlich und er hat diese kleinen Schnitzer auch gut verstanden, mit Humor genommen.
Okay.
Nein, ich fand das ganz lustig, weil tatsächlich mich dann Leute angerufen haben, nachdem das auf Netflix gestanden ist. Ja, Wahnsinn, du bist ja da bei denen dabei. Da habe ich es noch gar nicht gewusst.
Ja, so kommt man unverhofft, gell, zu Weltruhm. Ja. Ist der Wahnsinn, oder? Ja. Man glaubt es nicht. Eigentlich total blöd, gell.
Ja, man, aber so kann es passieren.
Ja, schon, aber man...
Da arbeitest du ein Leben lang als Schauspieler hin und da gibt es sowas.
Und also dann
so
unvorbereitet kommt man zu so einem Blödsinn, wo jeder drüber spricht. Eigentlich doch gemein. Wenn man da ein Stück schreibt, das inszeniert und da und...
Aber das kann ich ganz gut für mich trennen, weil ich muss auch sagen...
Ich fand das frustrierend.
Das ist meine große Leidenschaft beim Schreiben oder das ist das, was ich sage, warum ich das Schreiben so gern mache. Das ist ja eine selbstständige Tätigkeit. Das heißt, ich habe jetzt niemanden, der mir einen Auftrag gibt.
Ja schon, aber wenn du mal für ein BR was schreibst und dann musst du es zu einem Redakteur bringen, der schaut dann, da laufst du doch. Also irgendwann,
nee. Das stimmt, das ist tatsächlich so gewesen. Das Stück mit Originaltitel Auf geht's beim Schichtel, beziehungsweise im Teufelsrad ist lustig, das lag bereits beim BR als Komödienstadl mit einer Produktionsnummer und dann hat mir der Redakteur, damals der Zuständige, den zuständigen Regisseur vorgestellt und dann haben die versucht, mir klarzumachen, dass sie meine Hauptfigur, die ich dem Dieter Fischer auf den Leib geschrieben habe, nämlich einen großen, dicken Mann, der sehr unbeholfen ist, wollten die gegen einen Lilliputaner austauschen. Und dann habe ich gesagt, ihr habt aber das Stück schon gelesen. Der große, dicke Mann, der kann das verändern, dass er dick ist. Der kleine Mann kann nicht verhindern, dass er nicht wächst. Und genau das war der Punkt, weil der hat nie was bis zum Schluss durchgezogen und deswegen geht alles schief. Und im Umkehrschluss, am Schluss zieht er eben was bis zum Schluss durch und da hilft er seinem Freund aus der Patsche. Das war eigentlich die Grundidee in diesem Stück. Und da habe ich mir erlaubt, das Stück zurückzuziehen. Da habe ich gesagt, nein, ich möchte, weil da steht mein Name drauf und das möchte ich auch vertreten können. Und darum habe ich es dann selber gemacht, im Gut Nederling damals, beim Peter Landsdorfer.
Ja, ich habe das damals gesehen und es war gigantisch.
Ja, das war eine große Freude. Bei meinen Stücken kommt ganz oft Musik vor, da wird gesungen. Aber das wollte ich jetzt gerade sagen, als Autor habe ich die große Freiheit zu entscheiden, was ich schreibe. Gerade als Autor schreibe ich manchmal Hochdeutsch, manchmal Mundart. Ich schreibe tragisch, ich schreibe lustig. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel die letzten beiden Stücke, die waren eher Hochdeutsch angelegt. Das eine ist ein Einpersonenstück.
Kannst du Hochdeutsch?
Ja, haben wir natürlich alle gelernt auf der Schauspielschule. Ich muss dazu sagen, heute brauche ich das eigentlich nicht mehr machen, weil da zitiere ich jetzt den Hansi, der damals auch gesagt hat, mein, der war schon so bekannt, dass er aus der Schiene nicht mehr rausgekommen ist. Und ich habe mich sehr früh für den Mundart entschieden und deswegen, wenn ich heute Hochdeutsch rede, dann sagt er, wie redet denn der jetzt? Spinnt der jetzt? Ja. Also ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen mit der Christine Neubauer, die in den ersten beiden Filmen schon Probleme hatte, ernst genommen zu werden, wie sie nur Hochdeutsch geredet hat, weil man die so als bayerisch im Kopf gehabt hat, man hat das nicht zusammengebracht. Und ich habe mich damals für Dialekt entschieden, habe mir aber gedacht, wenn ich schon Dialekt mache, möchte ich innerhalb dieser Genre alles machen. Mhm. Möchte ich von der Tragik über die Komik, eigentlich alles, was da geht, möchte ich haben. Und deswegen wollte ich mich auch nicht in die Schublade Bösewicht reinstecken lassen, nach Alle haben geschwiegen, sondern wollte dann auch weiterhin, dann habe ich meinen Fahrrad gespielt in Kreuzwege mit dem Jörg Hubel, dann war ich mal mit dem Hans Schuller zusammen ein Brüderpaar, die eine Fischerei am Chiemsee gehabt haben, mit einem Film Zeit der Fische von der Steffi Kammermeier, eine wunderschöne Rolle. Da habe ich quasi einen Behinderten gespielt, der als Kind Kinderlähmung hat und so nur so einen ganzen dünnen Fuß und dadurch so ein besonders extrovertiert wird. Da kann man sich vorstellen, ich der Extrovertierte, der Hans Schuller, eher der Introvertierte, eine tolle Paarung. Ja, wir zwei haben ja dann, glaube ich, auch ganz ein gutes Pärchen bei München 7 abgegeben.
Also, den Mann kann man anschauen und wenn ihr mehr über Winnie Frey erfahren wollt, was er so macht, was er aktuell so tut und vor allen Dingen, was er gemacht hat, der Mann hat eine Internetseite, oder?
Ja, freilich.
Ja, wie kommt man denn, wie findet man denn den Frey?
Also es gibt zwei Sachen, die top aktuell sind. Das ist einmal www.winfriedfrey.de, ganz einfach, zartgeschrieben, klar, mit Y am Schluss. Und es gibt www.truecrimebayern.de.
Das magst du auch noch.
Genau, also bitte mit dem .de dahinter, weil sonst kommen die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, vom Podcast.
Ja. Was ist das true.crime.bayern.de genau, ganz kurz?
Das entstand eigentlich durch den Tag der Archive im Staatsarchiv. Da hat mir eine Bekannte, die dort Historikerin ist, gefragt, ob ich da was aus Akten lesen darf. Dann habe ich das gemacht. Mache ich mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Und die haben gesagt, Mensch, jetzt wenn wir das schon alles so hergerichtet haben, du solltest das bewegen. Und ich habe dann irgendwann einen echten Kriminalhauptkommissar dazu geholt, der quasi aus der Fachrichtung die Sachen beleuchtet. Und so sind wir jetzt seit 2,5 Jahren mit 3 verschiedenen Programmen unterwegs. Das eine ist Mord in Bayern mit Hinterkai, Feck und Sedlmeier. Das andere ist Täuschen, Tricksen, Abzocken. Da geht es um Betrug, unter anderem um die Adele Spitzeder. Und dann haben wir Sex and Crime. Da ist einer der bekanntesten Fälle eigentlich der Kaufmann, der einen Mord gestanden hat, den er nicht getan hat. Es kommt jetzt ganz frisch raus, Operation Schneeschmelze, da geht es um den spektakulärsten Kokainschmuggelfall, den Bayern je gesehen hat, zwischen 2017 und 2022. Und wir sind tatsächlich am 12. November 2026 im Deutschen Theater im Silbersaal mit diesem Programm. Und ich darf mich narrisch freuen, wenn die Leute mal dazu schauen, also zumindest alle Truckram-Fans, und schauen Sie das an, was da los ist.
Also wer hingehen möchte, www.truckram.de. .crime.
Nee, nein, alles durch. truecrimebayern.de.
Ah, jetzt ohne die Punkte. Ja,
also gut bayerisch, truecrimebayern.de.
truecrimebayern.de, jawohl. Also Es hört sich unwahrscheinlich spannend an, ja, so wie das Leben von Winnie Frey an dieser Stelle. Ich würde gerne, weil er so unwahrscheinlich viel gemacht hat, eine ganz, ganz kurze Schnellfragerunde machen, weil ich so viel nicht geschafft habe. Mhm. Bist du dabei?
Ja.
Der deiner Meinung nach beste Schauspieler?
Klaus-Maria Brandauer.
Dein Lieblingsfilm?
Papillon.
Welche Rolle würdest du gerne mal spielen?
Ich würde so einen richtig der Hauden charakterisierten Ermittler spielen.
Ich grätsch kurz dazwischen. Tatort-Kommissar? Fragezeichen? Hättest du da Bock drauf?
Ja, da bin ich momentan nicht en vogue, glaube ich. Ich bin ein alter, weißer Mann.
Naja, weiß ist er noch nicht.
Da haben wir momentan gerade eine andere Strömung, die gerade gefragt ist. Wenn sie es mal anbieten, dann logisch, da glaube ich, sagt keiner nein.
Du hast viel gespielt. Bleiben wir weiter bei der Kurzfragerunde. Welche Rolle hat dich privat verändert und warum?
Tatsächlich habe ich eine Hauptrolle gespielt in dem Stück Aufstand. Da ging es um die Sendlinger Mordweihnacht. Das war ein Musical, wo die Musik der Konstantin Wecker geschrieben hat. Ich habe da gleichzeitig singen und kämpfen müssen, also mit Schwert. Das war sehr anstrengend. Ich habe da viel geübt und viel geackert in der Zeit. Und da gibt es am Schluss, also ich habe einen Sohn in dem Stück, der entführt wird von Soldaten, den ich zurückholen will und der quasi erschossen wird und in meinen Armen stirbt. Natürlich, was da folgt, ist der Schrei, dieser machtlose Schrei dieses Vaters beim Tod seines Sohnes. Und da habe ich mich sehr neigesteigert und dieses Stück hat mein Sohn gesehen und der hat danach gesagt, Papa, so möchte ich dich nie wieder sehen.
Was war dein größter Applausmoment?
Wie alle haben geschwiegen im Kino auf dem Filmfest Premiere gehabt hat und wir sind nach vorne gegangen, die Darsteller.
Die größte Panne, die dir bis dato passiert ist?
Das ist tatsächlich, wir hatten bei Alle haben geschwiegen, diesen zweiten Nachtdreh mit dieser intensiven Szene mit Bettina Mittendorfer. Da ging es darum, ich musste ihr quasi unter den Rock fassen und die Hose wegreißen, die Unterhose. Die hatten die in zehnfacher Ausfertigung, was ich nicht wusste, das war Polyester. Ich habe hingelangt, Ozung wie er wollte und die ist nicht gerissen. Oh. Hat sie um meinen Finger rumgewickelt, um meinen Ringfinger und dann hatte ich einen Kapselriss. Wir haben das zu Ende gedreht. Ich bin in der Früh um 5, 6 Uhr nach dem Nachtdreh heimgekommen, hatte Schmerzen ohne Ende. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du magst mich nicht ins Krankenhaus fahren. Jetzt ist das aber ein Arbeitsunfall, jetzt darfst du nicht in irgendein zum Doktor, du musst zum Durchgangsarzt. Also zuerst nachgeschaut, wer ist da zuständig, dann da hingefahren. In der Früh, da war es noch nicht einmal 6 Uhr, komme ich da an, gehe da rein. Nee, da war es sogar später, wir mussten warten, bis die aufgehabt haben, sowas. Und dann komme ich da rein und dann sitzt die Arzthelferin da, sagt, ja, Daten aufgenommen, ja, wie ist das passiert? Dann habe ich gesagt, ja, das war bei der Vergewaltigung, ich wollte die Unterhosen runterreißen, die ist nicht gerissen. Und dann hat es dann habe ich die mit riesigen Augen angeschaut und dann habe ich das erst geschnallt. Ich meine, gut, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Dann habe ich gesagt, nein, Entschuldigung, ich bin Schauspieler. Und, gut, da hat sie es wieder aufgeklärt. Aber das war schon sehr peinlich.
Dein Lieblingsbühnenspielpartner?
Einer meiner Lieblingsbühnenspielpartner ist tatsächlich der Gerhard Wittmann. Wir haben zusammen einen Komödienstadel gemacht und mit dem gemeinsam zu spielen, das war mindestens genauso schön wie mit Dieter Fischer.
Genau, ich hätte eigentlich gedacht, er kommt jetzt, weil du sagst, euch verbindet was Unwahrscheinliches. Genau. Was verbindet euch denn jetzt?
Dieter Fischer und ich, wir haben die Serie gedreht, der Kaiser von Schexing. Er war der Bürgermeister, ich war der Bauamtsleiter, schwer korrupt und haben viel miteinander zum Tor gehabt. Und dann kam Jahre später, nachdem wir das nicht mehr gemacht haben, das Angebot Abschiedsdinner. Wir haben miteinander geprobt, diese drei sehr intensiven Wochen, und nach der vierten Vorstellung saßen wir zur Vorbereitung in der Garderobe vor der Vorstellung. Dann habe ich mir Dieter so angeschaut, habe ich gesagt, Dieter, jetzt muss ich da was sagen und da freue ich mich drüber. Wir haben uns kennt, aber wir haben uns nicht kennt. Und jetzt kennen wir uns. Wir sind so zusammengewachsen, auch mit der Judith Todd, eine ganz liebe Kollegin und auch sehr gut. Wir haben in dieser Zeit so zusammengewachsen, wir drei, weil das so eine intensive Zeit war. Und der Philipp nur dazu, der hat uns ja mega unterstützt. Der hat auch, glaube ich, wirklich das Maximum rausgeholt. Ich meine, sonst wäre wahrscheinlich der Preis auch nicht zustande gekommen. Also das hat einfach tollen Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, mir hat es sehr gefreut, dass mich damals der Jochen gefragt hat, ob ich im Metropoltheater spielen will, weil es meines Erachtens eins der erfolgreichsten Privattheater in München ist.
Was erdet einen Winnie Frey?
Mein Hobby sind Bienen. Ich habe quasi 120.000 Bienenläufer. aber keine zweibeinigen, sondern sechsbeinigen.
In München.
In München, ich bin Münchner Stadtimker.
Aber gibt es, jetzt, Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, ich kenne das vom Land, bei uns ja, das sind Wiesenfelder, aber wie schmeckt denn ein Stadthonig?
Besser wie jeder andere auf dem Land, sage ich dir warum. Am Land ist eine Monokultur und in der Stadt hast du so eine Vielfalt von den Gärten, was die Leute abpflanzen. Abgesehen davon gibt es bei uns genauso einen Wald, gibt es genauso ein Rapsfeld und so weiter. Also ich habe nur die besten Erfahrungen seit über 4 Jahren, dass mein Honig wohl so geschmackig sei und ich habe eigentlich nur Stammkunden.
Und wie erdet dich das Hobby? Ist ja wieder Arbeit.
Ja, das ist Arbeit, aber eine sehr achtsame, weil ich arbeite oft ohne Handschuhe. Das heißt, wenn ich druck, die Biene druckt, dann sticht es mich. Also muss ich aufpassen, dass ich es nicht druck. Und die Arbeit muss langsam und achtsam sein. Und wenn es mir nicht gut geht, hocke ich mich hin und schaue die Bienen beim Fliegen zu. Und wenn einer sagt, jetzt fängt er ganz zum Spinnen an, ja, vielleicht. Aber das bringt mich so zur Ruhe, wenn ich denen zuschauen kann, wie es raus und reinfliegen, das ist unglaublich.
Wo sieht sich ein Winnie Frey in 10 Jahren? In der Rente oder also, immer noch kreativ unterwegs?
So Gott will, kriege ich irgendwann einmal eine Rente, die mir hoffentlich meine Miete zahlt. Also, weil das ist ja bei uns immer sehr schwierig in dem Beruf. Es ist schon schön, in Rente gehen zu können als Schauspieler.
Tatsächlich kann man das?
Weil dann kannst du entscheiden, was du machst. Dann machst du halt nur noch das, wo du Lust drauf hast. So bist du schon irgendwie gezwungen, wenn du deinen Hauptverdienst damit betreibst, dass du halt dein Geld verdienst.
Was ist dein Lebensmotto?
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Das klingt für mich schon wieder so Druck. Nein. Jetzt müssen wir es machen. Weißt du, was ich meine?
Nein, sondern ich habe das gelernt jetzt tatsächlich, dass ich im Hier und Jetzt bin. Das Gestern ist abgehakt und das Morgen gibt es noch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Und deswegen versuche ich das Beste aus dem zu machen, was jetzt gerade im Moment ist. Und was kann man Besseres daraus machen, als dass man den Moment als solches genießt und Spaß drauf hat.
Schön gesagt. Eine Frage habe ich aber noch an dich. Und zwar die Frage,
das ist lustig, der will dich schnell unterbrechen, ja, weil du sagst, schön gesagt. Ich habe einmal mit einer Musikgruppe zusammengearbeitet und der Chef, von denen, mit denen habe ich ein Musikkabarett gemacht. Und dann hat der gesagt, ja, wir brauchen einen Flyer. Und dann habe ich den Flyer geschrieben. Und ich bin ja Autor. Und er weiß das eigentlich auch. Und dann hat er den Flyer gekriegt, die Text sagt, das ist ja Hammer, das ist ja Wahnsinn, was du geschrieben hast. Das ist ja super gut, du hättest der Schreiberling werden sollen.
Schön gesagt. Ja.
Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Aber eine Frage habe ich noch an dich, und zwar die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle.
Soll ich sagen, ohne dass du das fragst, weil ich weiß schon, was kommt.
Ach so, und du hast dir das bestimmt schon überlegt.
Tatsächlich, ich weiß eine Richtung.
Ja,
genau.
3 Menschen, genau. Ein Kaffee.
Ornella Muti.
Die kenne ich nicht.
Eine italienische Sängerin und Schauspielerin. Kylie Minogue.
Musiktechnisch.
Ja. Und mein Schutzengel.
Hast du den schon gebraucht?
Oft. Und ich bin dankbar, weil er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Er ist sowieso immer da. Aber wenn ich ihn brauche, umso mehr.
Also der Schutzengel, ein Schauspieler und ein Sänger. Was wollen wir mehr?
Ja. Ja. Es gibt eine Gaudi.
Ja, lieber Winnie, wir wünschen dir, dass du noch viele, viele, viele Jahre uns unterhalten darfst, eine Gaudi machen darfst und deinen Schutzengel nicht brauchst. Ich bedanke mich an dieser Stelle im Namen von uns allen, von allen Zuhörern, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen Mäuschen in deinem Leben spielen zu lassen. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, lieber Harry, dass du mich eingeladen hast und dass du mich so wunderbar durch diese 2 Folgen geführt hast.
Ja, es war ein wilder Ritt und ich muss jetzt auf deine Homepage winniefrei.de oder wie heißt
Winfriedfrei.de.
Winfriedfrei, also der Win und der Fried, gell, genau. Mit 2 N, frei mit y.de.
Winfried mit einem N.
Ah, mit einem N.
Genau, also ja. Das ist ein alter germanischer Name.
Ja.
Winfried, da gab es ein paar, der Glatzeder zum Beispiel, der am Dschungelcamp war.
Genau. Da kennt man den. Da bist du noch nicht angefragt worden, gell?
Da haben sie es einmal
umgefragt. Ja, viermal. Ja. Haben wir erzählt, du würdest aber nicht hingehen.
Die rufen nicht an, weil die wissen, dass ich nicht hingehe.
Gut. Aber wir freuen uns, wenn wir dich in irgendwelchen Produktionen, egal was, wieder anschauen dürfen. Und ja, das machen wir jetzt, liebe Zuhörer, denn wir sehen uns erst in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge Geschichten, die das Leben schreibt. Bis dahin, folgt dem Podcast, teilt ihn, liked ihn und schaut alle Filme, die ihr finden könnt, mit Winnie Frey. Liebe Winnie, vielen Dank.
Danke, danke. Für dich. Servus.
Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.